Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Die Kultur vom Tage heute mit einem folgenreichen Urteil für die französische Politikerin und Rechtspopulistin Marine Le Pen. Bisher galt sie als aussichtsreichste Herausforderin des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Jetzt ist klar, sie wurde wegen der Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt und darf damit nicht bei der kommenden Präsidentschaftswahl 2027 antreten.
Je suis éliminée, mais en réalité ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons.
Das sagte Marine Le Pen im Interview bei TF1. Sie ist der Meinung, dass sie ausgeschaltet worden sei und damit auch Millionen von Wählern. Wie dieses Urteil in Frankreich aufgenommen wird und was es für Le Pens politische Laufbahn bedeutet, das hören Sie gleich bei Fazit. Wir erinnern außerdem an die österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin Barbara Frischmuth, die im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Beschäftigen uns mit Restitutionsfragen in der Kunstwelt. Und dann gibt's eine gute Nachricht, die kein Aprilscherz ist. In wenigen Stunden soll in dieser Nacht mit Rabea Rogge die erste deutsche Frau ins Weltall starten. Um es mit Rogge zu sagen:
Wir haben jetzt ein Jahr lang trainiert. Wir sind ready. Wir fühlen uns ready als Crew.
Es ist ein Paukenschlag. Die französische Rechtsnationalistin Marine Le Pen darf nicht bei der Präsidentschaftswahl 2027 kandidieren. Ein Gericht in Paris hat die Politikerin heute verurteilt, EU-Gelder in Millionenhöhe veruntreut zu haben. Damit steht ein 5-jähriges Verbot, bei politischen Wahlen anzutreten. Außerdem wurde sie zu 4 Jahren Haft verurteilt. Davon kann sie 2 mit einer elektronischen Fußfessel unter Hausarrest ableisten. 2 werden auf Bewährung ausgesetzt. 100.000 Euro Bußgeld kommen da noch dazu. Heute Abend, unmittelbar nach der Nachrichtensendung im ersten französischen Fernsehprogramm TF1 um 20 Uhr, habe ich mit dem deutsch-französischen Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte gesprochen. Guten Abend, Herr Ritte.
Hallo, Frau Oehlschlegel.
Le Pen hatte den Gerichtssaal heute Mittag noch vor der Verkündung des Strafmaßes verlassen, hat sich erstmal nicht persönlich geäußert. Jetzt hat sie aber in den Nachrichten ein Interview gegeben. Was hat sie da gesagt?
Sie hat das gesagt, was zu erwarten war. Sie gibt sich aus als Opfer einer politischen Justiz, spricht also der Richterin ihre Kompetenz ab und hat auch noch, das war das zweite Argument, überhaupt das ganze Rechtssystem in Frage gestellt, indem sie sagte, das sei undemokratisch, denn man könne nicht in Berufung gehen. Was nicht stimmt, man kann in Berufung gehen, nur diese Art Urteil ist bei Politikern von sofortiger Wirkung, was die Unwählbarkeit angeht, ganz einfach, um zu verhindern, dass ein der Korruption überführter Politiker weiter kandidieren kann. Ansonsten kann sie das Urteil durchaus anzweifeln. Sie kann in eine zweite Instanz gehen. Das wird etwas dauern. Damit kann sie der Verhaftung entgehen, damit kann sie der Geldstrafe entgehen und damit kann man vielleicht eines Tages auch das Verdikt der Unwählbarkeit in Frage stellen. Aber das geht so schnell nicht.
Das heißt, sie versucht jetzt eine Strategie zu fahren, in der sie sich als Opfer der Justiz darstellt?
Ja, sie macht genau das, was alle Rechtspopulisten weltweit tun, die ihr ja auch sofort beigesprungen sind, von Viktor Orban über Matteo Salvini, der vom Kreml bezahlt wird, von Putin und natürlich Elon Musk, der auch immer dabei ist. Die ganzen üblichen Verdächtigen stehen ihr zur Seite in ihrer Schelte auf die Justiz. Die Justiz ist immer gut, wenn es darum geht, Eierdiebe zu verhaften oder Ausländer abzuschieben. Sie ist böse, wenn einer von den Iren, einer von diesen Populisten erwischt wird.
Wie ist das heutige Urteil denn dann in Frankreich aufgenommen worden?
Gemischt, meistenteils positiv. Justiz hat ihre Arbeit getan. Das Urteil ist hart, das muss man zugeben, aber es ist ein Urteil, das sie im Grunde genommen selbst mit heraufproduziert hat. Durch ihr Verhalten, Sie haben eben gesagt, sie hat den Gerichtssaal noch vor der Urteilsverkündung verlassen. Sie hat absolut nicht eingesehen, dass sie ein Unrecht begangen hat, denn sie hat eben in Millionenhöhe europäisches Geld veruntreut, hat damit den Steuerzahler betrogen, hat damit das Volk betrogen, als dessen Vertreter sie ja immer gerne auftritt. Das ist aber für Populisten alles kein Argument. Das Schlimme daran ist, bei diesen Argumenten ist, dass jedes Mal, und das hat Marine Le Pen heute Abend auch getan, gesagt wird, der oberste Richter ist das Volk. Da liegt ein Missverständnis vor. Wir haben Gewaltenteilung in einer Demokratie. Es gibt die Justiz, es gibt die Exekutive, es gibt die Legislative. Sie ist gewählt, aber wer gewählt ist, steht damit nicht automatisch über dem Recht. Das versucht sie allen zu erklären. Das ist genau das, was Trump in Amerika vorlebt.
Und trotzdem war es dann für die Franzosen ein überraschendes Urteil. Wie würden Sie das einordnen?
Ja, es war überraschend, dass dieses Gericht es in der Tat gewagt hat, das Gesetz in seiner ganzen Härte auch anzuwenden. Denn der politische Druck, nicht nur von der extremen Rechten, auch nicht von der extremen Linken, die sehr erstaunlicherweise für Marine Le Pen eingestellt war oder zumindest gnädig ihr gegenüber war, hat doch dem Volksdruck oder dem, was man für Vox Populi hält, dem Druck aus der Straße, dem vermuteten Druck auf der Straße nachgegeben, indem er sagte, na, es sehe vielleicht nicht so gut, wenn sie jetzt verurteilt wird, denn am Ende muss ja der politische Kampf entscheiden, müssen die Ideen entscheiden, muss an der Wahlurne entschieden werden. Aber auch da eine Ignoranz, ein Hinweggehen über das, was Justiz ist. Hier ist jemand korrupt und Marine Le Pen ist immer aufgetreten, und das hat man ja heute auch mehrfach vorgespielt, als diejenige, die die Partei der Nicht-Korrupten gegen das korrupte Establishment vertritt. Sie ist selber der Korruption überführt und in dem Moment zählt das alles nicht mehr. Das ist sehr sonderbar. Also eine ungesunde Vermischung, die bis in die Mitte der politischen Parteien hineinreicht, die offenbar bereit gewesen wären, Marine Le Pen weiter für wählbar zu halten, auch wenn sie verurteilt ist. Und das halte ich für sehr, sehr bedenklich, was das Verständnis von unserer Rechtsstaatlichkeit angeht.
Ja, ich denke da natürlich sofort an Donald Trump in Amerika, der als verurteilter Straftäter, als Präsident im Amt ist. Es gibt auf US-Bundesebene kein Gesetz, was das verbietet. Das hatte also alles keine Konsequenzen für Donald Trump. Für Marine Le Pen sieht das jetzt anders aus. Ist man da in Europa vielleicht auch vergleichsweise streng?
Ja, ich hoffe, dass wir das sind. Dafür sind Gesetze da. Es kann nicht sein, dass man ab 11 Millionen Wählern plötzlich über dem Gesetz steht und jeder andere wird verurteilt. Jeder Unternehmer wird verurteilt, wenn er in Millionenhöhe Steuergeld hinterzieht. Und sie hat das getan. Ich weiß nicht, wo diese anderen Politiker, ihr Kollegen, das Problem herzaubern. Sie haben eben einfach Angst davor, dass es zu einem großen Aufstand kommen könnte, der Freunde von Marine Le Pen. Sie hat heute immerhin nicht dazu aufgerufen, einen großen Volksaufstand ins Leben zu rufen, die Leute auf die Straße zu bringen, was ja Donald Trump auch getan hat. Ja, insofern kann man sagen, ist Frankreich noch zivil und hält Frankreich noch die rechtsstaatlichen Prinzipien aufrecht.
Rechnen Sie in den kommenden Tagen dann noch mit Protesten in Frankreich?
Ja, es wird einige geben, aber Marine Le Pen hat heute Abend insofern auch die Wogen wieder etwas geglättet, indem sie gesagt hat, ich bin wild entschlossen, ich werde Revision einlegen, ich werde Druck machen, dass das so schnell wie möglich geht und so weiter. Also sie will, wie sie heute Abend sagt, den Rechtsweg gehen. Wir werden sehen, was ihre Freunde und Parteifreunde dazu sagen. Vor allen Dingen hat sie auch etwas anderes gesagt und da ist sie sehr in die Bredouille geraten, auf die Frage des Moderators der Fernsehnachrichtensendung TFA. Sie ist auch nicht bereit, ihre Führungsrolle des Rassemblement National aufzugeben. Als sie gefragt wurde, ob jetzt ihr Nachfolger Jordan Bardella antreten solle als Präsidentschaftskandidat, sagte sie, ja, daran habe ich jetzt noch nicht gedacht, daran denke ich nicht, ich bleibe weiterhin die Kandidatin, wenn sie es denn sein könnte.
Ja, wie wird es dann weitergehen, auch mit dem Rassemblement National nach diesem Urteil?
Das ist im Moment die Frage. Wird man im Rassemblement National einen neuen Kandidaten aufbauen? Das wäre dann wahrscheinlich Jordan Bardella, der sehr viel Erfolg unter jungen Wählern hat. Oder setzt man darauf, dass Marine Le Pen es irgendwie im Laufe des nächsten Jahres noch schafft, zur Revision zu kommen? Revidiert werden kann, wie gesagt, ihre Haftstrafe, die Geldstrafe. Aber in dem Moment, in dem das passieren würde, in dem dieses Urteil kassiert würde, wäre ja auch die Grundlage für ihre Nichtwählbarkeit entzogen. Dann hätte sie vielleicht sogar noch eine Chance, selber aufzutreten. Die ist minimal, aber ich vermute, dass sie versuchen wird, diese zu nutzen.
Das sagt der deutsch-französische Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte. Er hat heute verfazit die Nachrichten in Frankreich rund um Marine Le Pen beobachtet. Sie wurde wegen der Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt. Für heute Nacht ist eine Premiere in der deutschen Raumfahrtgeschichte geplant. Um 3.46 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ungefähr soll die 29-jährige Berlinerin Rabea Rogge als erste deutsche Frau ins Weltall fliegen. Bislang waren dort nur 12 Männer aus Deutschland. Am frühen Abend habe ich mit der Luft- und Raumfahrtingenieurin und Gründerin der Initiative, die Astronautin Claudia Kessler, gesprochen. Hallo.
Hallo.
1963 war die sowjetische Kosmonautin Valentina Tereshkova als erste Frau ins Weltall geflogen. Heute Nacht soll Rabea Rogge folgen als Deutsche. Deutschland zieht jetzt also mit über 60 Jahren Verspätung nach. Woran liegt das?
Also das liegt tatsächlich daran, dass in der ganzen Zeit in Deutschland das politische Interesse, der politische Wille nicht da war. die Vision nicht da war, wie wichtig es wäre, auch in Deutschland eine Frau ins All zu schicken.
Was sind denn die größten Hürden, die das verhindert haben, außer den politischen Prioritäten?
Naja, das ist tatsächlich die finanzielle Hürde. Also zum einen war es 2010 noch die Hürde der Europäischen Raumfahrtagentur, in der die Auswahlkommission von Männern besetzt war und die Auswahlkriterien von Männern gemacht wurden. Das hat sich später dann geändert bei der Europäischen Raumfahrtagentur. Die haben auch zwei deutsche Frauen als Reserveastronautinnen ausgewählt. Da liegt es jetzt wirklich daran, die Finanzierung für den Flug zu finden. Auch wir haben ja mit der Initiative Erste deutsche Astronautin zwei Astronautinnen ausgewählt und auch als Astronautinnen ausgebildet, Susanna Randall und Hinsa-Thiele Eich. Auch da ist es in der Zeit vor Covid dran gescheitert, dass die deutsche Politik das nicht als Priorität gesehen hat.
Gibt es da dann auch eine andere Erwartungshaltung gegenüber Frauen als bei den Männern?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist einfach in Deutschland bisher, obwohl wir Fachkräftemangel haben, obwohl wir Frauen in technischen Berufen brauchen, obwohl wir Mädchen und junge Frauen dazu motivieren wollen, Ingenieurwesen, Wissenschaften zu studieren, ist es bisher einfach nicht als Priorität gesehen worden, welchen Impact, welche Faszination es auslösen kann, dass eine erste deutsche Frau ins All fliegt und welches Role Model dadurch entstehen kann.
Heute Nacht wird sich das dann ändern. Die Mission heißt FRAME-2, soll ungefähr 4 Tage dauern und es handelt sich dabei eben um eine private Initiative. Rabia Rogge wird als Privatperson an Bord einer von Elon Musks Raumkapseln sein und die Mission wird von einem mit Kryptowährung reich gewordenen Unternehmer aus China finanziert. Wieso hat es denn jetzt ausgerechnet bei diesem Flug für Rabia Rogge geklappt, die von Beruf aus Elektroingenieurin und Polarforscherin ist eigentlich?
Das ist leider der traurige Teil der ganzen Geschichte, denn sie hat den chinesischen Multimilliardär auf einer Antarktis-Expedition kennengelernt und er hat sie danach eingeladen, mit ihm ins All zu fliegen. Sag mal, wenn ich jetzt in die Schule gehe und sage, was muss ich tun, um Astronautin zu werden, dann heißt das, ich muss irgendwo einen reichen Mann kennenlernen, der mich mitnimmt. Also das ist leider nicht die große Motivation, Mathematik, Physik und Wissenschaften zu studieren.
Rabia Rogge hat aber trotzdem auch betont, dass sie eben eine Vorbildfunktion einnehmen will und auch junge Frauen und Mädchen motivieren möchte mit ihrem Flug. Sie hat sogar eine Medaille dabei vom Deutschen Technikmuseum in Berlin, die ehrt den Flugpionier Otto Lilienthal und darauf steht dann eben, nicht alles von mir wird vergehen. Wie nachhaltig schätzen Sie jetzt trotz dieser Geschichte diesen Schritt ein? Wird Ihre Reise vielleicht doch etwas ändern für die Zukunft der Frauen in der deutschen Raumfahrtgeschichte?
Ich hoffe es sehr. Ich hoffe auch, dass sie nach dem Flug bereit ist, wirklich die nötige Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die nötigen Vorträge zu halten, in die Schulen zu gehen, mit Mädchen zu reden und sie dazu zu motivieren, diesen Berufszweig einzuschlagen.
Über was wird sie denn berichten können? Werden auf diesem privat finanzierten Flug jetzt auch wissenschaftliche Erkenntnisse erwartet?
Ja, also es werden neue wissenschaftliche Experimente durchgeführt, auch weil es der erste polare Flug von Menschen ist, der über die Pole der Erde fliegen wird, statt mit der Internationalen Raumstation in einem Winkel von 51 Grad, also mehr über den Äquator und über unsere Länder der Erde, sage ich jetzt mal Amerika und Russland auch und auch Europa. Das wird schon sehr viele neue Erkenntnisse bringen und ich hoffe, dass die dann auch entsprechend kommuniziert werden nach dem Flug.
Das Thema der privat finanzierten Raumfahrt und der staatlichen ist natürlich auch eines, das polarisiert. Hier haben wir es jetzt ja im Prinzip mit einer Art von Weltraumtourismus zu tun. Sehen Sie das kritisch oder sagen Sie, ne, das ist egal, die Aufmerksamkeit, all das, dass jetzt überhaupt Rabia Rogge dort hinfliegen kann, das reicht schon?
Ich finde es gut. Je mehr Menschen ins All fliegen, umso mehr wird das Bewusstsein gestärkt, dass wir hier auf einem kleinen blauen Planeten inmitten des Universums leben und dass dieser blaue Planet sehr viel Aufmerksamkeit braucht und sehr viel Schutz auch braucht, sehr viel Nachhaltigkeit braucht, Bewusstsein für dieses auf einem Planeten Zusammenleben braucht. Und ich hoffe, dass das natürlich damit auch kreiert wird.
Und was glauben Sie, was muss sich strukturell ändern, damit an diesem Prozess eben auch zukünftig viele Frauen und Mädchen mitwirken können?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, da muss sich die ganze Haltung der Politik dagegen ändern. Es ist einfach ein Bereich, wo man es bewusst fördern muss, weil es ist ein sehr männlich gewachsener Bereich mit sehr vielen männlichen Führungspersonen, mit sehr vielen männlichen Astronauten, europaweit, auch weltweit. Ein Zehntel der Astronauten waren bisher Frauen. Und auch aus der Wissenschaft her zu sehen, viele der Missionen auf die internationale Raumstation drehen sich darum, medizinische Forschung im All zu machen, den Körper des Menschen besser zu verstehen. Da gibt es also noch einen großen Rahmen zu erkunden, in dem Frauen sehr viel präsenter sein müssten.
Dieser Prozess ist mit Rabea Rogge noch nicht abgeschlossen. Claudia Kessler, Gründerin der Initiative Die Astronautin, war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie war eine der wichtigsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Die Schriftstellerin und Übersetzerin Barbara Frischmuth ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Geschichten zu erzählen über den Menschen und die Natur, darum ging es ihr Zeit ihres Lebens. Wolfgang Fichtel erinnert an die Grande Dame der österreichischen Literatur.
Die Klosterschule war ihr erster Erfolg, der Titel ihres ersten Romans, der sie als Schriftstellerin bekannt machte, nicht nur in Österreich. 1968 war das. Barbara Frischmuth hat darin einen Teil ihrer Kindheit und Jugend verarbeitet. Sie beschrieb, wie autoritär Mädchenerziehung hinter Klostermauern damals oft war und wie erfolglos, positiv gedacht, bei einer wie der Klosterschülerin Barbara Frischmuth. Es hat ihr Gerechtigkeitsgefühl geweckt, ihren Widerspruchsgeist, auch ihre Fantasie, die sie dann beim Schreiben ausleben konnte.
Ich habe ja schon als Kind geschrieben und ich habe vor allem in der Klosterschule immer Geschichten erzählen müssen. Im Schlafsaal vor dem Schlafengehen, da hat sich dann manchmal auch eine von den jüngeren Nonnen reingesetzt, still und heimlich und dazugehört.
Geschichten aus Tausend und einer Nacht, das hat sie als Kind gelesen, verschlungen, aufgewachsen bei ihrer Mutter im Parkhotel in Alt-Aussee im steirischen Salzkammergut. Die Mutter war die Hotelchefin, der Vater getötet im Zweiten Weltkrieg in Russland. Auf Hotelfachschule hatte die junge Barbara keine Lust, stattdessen Studium der Orientalistik, Geschichten erzählen, sich zu Wort melden, selbstbewusst. Der Literaturbetrieb damals in Österreich war, mit wenigen Ausnahmen, ein Männerladen. So waren dann auch die Bücher, sagt nicht nur Barbara Frischmuth.
Ich meine, die Befindlichkeit von Männern haben wir jetzt seit einigen Jahrtausenden immer wieder in der Literatur vorgesetzt bekommen. Ich glaube, dass da ein bisschen mehr Mut gemacht werden sollte und ein bisschen weniger Opferliteratur, die kennen wir.
Mut machen anderen Frauen, darum ging es ihr auch, auf ihre Art.
Also mich interessiert vielmehr, wie man das hinter sich lassen kann und wie man sich wehren kann, wie man an sich selbst glauben kann.
Barbara Frischmuth, Jahrgang 1941, geboren in der Steiermark, galt als Grande Dame der österreichischen Literatur. Frischmuths Wort wurde auch in Politik und Gesellschaft gehört. Politik war lange Zeit auch ihr Thema. Über die Verhältnisse ist ein Schlüsselroman Ende der 80er Jahre, die literarische Hauptfigur, ein österreichischer Bundeskanzler. Einander Kind, das Buch kurz danach, beschreibt Kriegs- und Nazi-Biografien, arbeitet damit die österreichische Affäre Waldheim auf, der Fall des Ex-UN-Generalsekretärs, der trotz Verstrickung in den Nationalsozialismus von einer Mehrheit in Österreich zum Bundespräsidenten gewählt worden war. Zuletzt kritisierte Frischmuth den Missbrauch von Sprache in der österreichischen Politik.
Man hat manchmal das Gefühl, gewisse Politiker bedienen sich einer Sprache einfach, um herauszufinden, was noch möglich ist, ohne dass der Protest zu groß wird oder ohne dass sie dafür jetzt stimmenmäßig bestraft werden.
Es geht dabei um die Wörterbücher der Populisten. Ein solcher als Bundeskanzler in Österreich blieb Barbara Frischmuth erspart. In ihrem letzten, kurz vor ihrem Tod erschienenen Buch ging es um, so der Titel, Schönheit der Tag- und Nachtfalter. Ihre andere große Leidenschaft, die Natur und der Mensch mittendrin. Barbara Frischmuth starb mit 83 Jahren in ihrer Heimat Alt-Aussee im Salzkammergut.
Eine, die immer nach vorne geschaut hat. Wolfgang Fichtel hat die Schriftstellerin und Übersetzerin Barbara Frischmuth gewürdigt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Birgit Dölling.
Die Filmreform in Deutschland geht weiter voran. Ab heute gelten neue Richtlinien für die kulturelle Filmförderung, den Deutschen Filmförderfonds und den German Motion Picture Fund. Die Reform stärkt die Filmförderungsanstalt, die künftig alle Filmförderinstrumente des Bundes zentral verwaltet. Laut Mitteilung von Kulturstaatsministerin Roth beinhalten die Regelungen eine Erhöhung der Förderquote auf 30% der deutschen Herstellungskosten. Das mache Deutschland international wettbewerbsfähig. Neben höherer Fördersummen wurde auch die Antragsstellung vereinfacht. Die Änderungen sollen die Rahmenbedingungen für den deutschen Filmstandort verbessern. Laut Roth wird das die Produktion kulturell bedeutender Filme fördern, die auf dem freien Markt schwerer zu finanzieren sind. 3 Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf mehr als 2000 gestiegen. Nach Angaben der Militärregierung des südostasiatischen Landes werden außerdem mehr als 270 Personen vermisst. Myanmars Kulturdenkmäler sind durch das Erdbeben schwer beschädigt worden. Das ist das Ergebnis des World Monuments Fund. Unter anderem stürzte eine Pagode in einer buddhistischen Kultstätte nahe der Stadt Mandalay ein. Auch das UNESCO-Weltkulturerbe Bagan ist betroffen. Die wichtigste buddhistische Kultusstätte liegt nur 16 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt. Noch sei eine detaillierte technische Bewertung erforderlich, um das Ausmaß der Schäden an dieser wichtigen Stätte einzuschätzen, so der WMF in der Erklärung. Durch den Bürgerkrieg in Myanmar ist es schwierig, zuverlässige Informationen zu bekommen. Die Klassikstiftung Weimar bleibt trotz gekürzter Fördergelder bei ihren Sanierungsplänen für das Goethehaus. Aufgrund einer Reduzierung der Bundesmittel von 35 Millionen auf 18 Millionen Euro müssen Teile der geplanten Maßnahmen, etwa der Einbau eines Fahrstuhls und die Öffnung des zweiten Obergeschosses, vorerst zurückgestellt werden. Die Stiftung hofft auf weitere Mittel ab 2027 und wird die Museumskonzeption aus eigenen Mitteln finanzieren. Die Sanierung soll nicht nur die Bausubstanz verbessern, sondern auch deutlicher machen, welche Räume und welches Mobiliar noch aus der Goethezeit stammen. Der Dichter Johann Wolfgang von Goethe bewohnte das Haus über Jahrzehnte bis zu seinem Tod 1832. Er verfügte, dass es als Denkmal seines Lebenswerks erhalten bleibt. Seit die James-Bond-Reihe in den Händen von Amazon ist, wird heftig spekuliert, wer den neuen Geheimagenten verkörpern wird. Die britische Oscar-Preisträgerin Helen Mirren sprach sich gegen die Besetzung der James-Bond-Filme mit einer Frau aus. Das ganze Konzept von James Bond sei durchtränkt und geboren aus tiefem Sexismus, sagte die Schauspielerin der britischen Tageszeitung Evening Standard. Statt eines weiblichen Bonds würde Mirren echte Geschichten über außergewöhnliche Frauen erzählen, die in diesem Bereich gearbeitet hätten. Frauen waren schon immer ein unglaublich wichtiger Teil der Geheimdienste. Im Februar wurde die kreative Kontrolle der James-Bond-Reihe an Amazon MGM Studios übergeben. Für den nächsten Film engagierte man ein erfahrenes Produzentenduo, Amy Pascal und David Heyman. Pascal ist für ihre Arbeit an den Spider-Man-Filmen bekannt. Heyman war Produzent der Harry-Potter-Reihe.
Das Überseemuseum Bremen widmet sich in einer neuen Dauerausstellung dem Leben und den Kulturen im Pazifikraum. Ungefähr 1/3 der weltweiten Meeresoberfläche macht dieser Raum aus und versprengt darauf liegen Inseln und Staaten unterschiedlichster Größe. Heute Abend habe ich mit Wiebke Arndt, der Museumsdirektorin, über die neue Ausstellung »Der blaue Kontinent – Inseln im Pazifik« gesprochen und sie gefragt, was man denn sieht, wenn man in diese neue Dauerausstellung hineingeht.
Wer bei uns jetzt in den ersten Lichthof hineintritt, der läuft unter einem Schwarm fliegender Fische hindurch, ein Walhai, Mantarochen, also große Tiere, auf eine sehr beeindruckende hohe Insel zu, die ist fast 10 Meter hoch mit Palmen drauf und auch lebenden Pflanzen und einem digitalen Wasserfall. In die Insel kann ich hineingehen. Daneben stehen Kopfschmucke, die auch nahezu 10 Meter hoch sind. Also eine sehr beeindruckende Gesamtinstallation, von der aus dann ich in die Galerien hineingehen kann und weiter in die Themen eintauchen.
Welche Themen sind das, in die man da konkret eintauchen kann?
Da geht es um kulturelle Identität, also trage ich die eigentlich auf meiner Haut in Form von Tattoos, von Kleidung, von Kopfschmuck hin zur Kolonialgeschichte. Da haben wir Deutschen eine koloniale Vergangenheit im Südpazifik, die natürlich auch erzählt werden will, auch im Zusammenhang mit unseren Sammlungen. Es geht um Ressourcen, Ressourcennutzung genauer gesagt, am Beispiel von Kokosnüssen und Thunfischen, die zum ganzen Teil auch auf unseren Tellern landen. Und es geht um den Klimawandel, der im Pazifik mit größter Dramatik zu spüren ist, weil dort ja in wenigen Jahren schon die ersten Inseln untergehen werden. Und um die Insel drumherum und in der Insel selber, da geht es um Biodiversität.
Bleiben wir nochmal bei den Objekten, anhand von denen Sie diese ganzen Geschichten und Themen eben aufmachen in der Ausstellung. Viele Objekte aus dem eigenen Bestand haben ja einen kolonialen Kontext. Wie sind Sie da bei der Konzeptionierung und der Ausstellung mit dieser Problematik umgegangen?
Wir haben uns bemüht, soweit das irgendwie ging, die Geschichte dieser Objekte zu erforschen und können das natürlich in Teilen nicht. Wir gehen aber sehr transparent damit um. Das heißt, da, wo wir die Sammler nicht kennen, steht das auch dran. Man kann über QR-Codes in unsere online gestellte Datenbank hineinkommen und da mehr noch zu den Objekten erfahren. Und im Teil zum Kolonialismus geht es auch ganz klar darum, was denn diese koloniale Vergangenheit eigentlich für ein Museum bedeutet, welche Konsequenzen wir daraus zu ziehen haben. Also sei es Rückgaben, sei es aber auch Zusammenarbeit, sei es gemeinsame Forschungsprojekte mit Menschen aus den Herkunftsgesellschaften.
Hat denn die Forschung an den Objekten, die jetzt auch in dieser Dauerausstellung zu sehen sind, eventuell sogar zu Rückgabeplänen oder konkreten Rückgaben geführt?
Das ist tatsächlich passiert. Im vergangenen Jahr haben wir einen Bugstäven eines Kriegskanus an Samoa zurückgegeben. Da hat sich bei den Recherchen zur Samoa-Sammlung gezeigt, dass es sich um Kriegsbeute handelt und eigentlich wirklich nicht bei uns in Bremen bleiben sollte.
Jetzt haben Sie gerade die Kommunikation und auch die internationale Zusammenarbeit schon angesprochen. Ein Ziel bei der Neugestaltung und Konzeptionierung dieser Dauerausstellung war auch die Zusammenarbeit mit lokalen Communities. Es sollte aber auch mit Kulturschaffenden und WissenschaftlerInnen aus dem pazifischen Raum einen Austausch geben und eben im Kurationsprozess auch eine Zusammenarbeit. Wie haben Sie die gestaltet?
Wir hatten hier bei uns am Haus zwei samoanische Co-Kuratoren für einen ganz großen Teil der Entstehungsarbeit dieser Ausstellung, um das ganz eng gemeinsam zu entwickeln. Wir haben eine Kooperation mit der National University of Samoa und haben mit vielen anderen Partnern zusammengearbeitet. Es kommen einfach sehr viele Menschen aus dem Pazifik in dieser Ausstellung zu Wort, sei es in Videobeiträgen oder Audio oder auch in Form von Dichtung.
Gab es da dann auch Herausforderungen oder auch inhaltliche Reibungspunkte bei der Zusammenarbeit?
Ja, man diskutiert sehr intensiv, vor allen Dingen auch darüber, wessen Perspektive eigentlich wo erzählt wird. Und wir haben einen Lernprozess gemacht, weil wir sehr daran gearbeitet haben, die holistische Weltvorstellung des Pazifiks zu verstehen. Zu verstehen, dass Land und Meer eine Einheit bilden. In ganz unterschiedlichen Formen begegnet einem dieses holistische Wildbild in der Ausstellung immer wieder.
Sie haben Themen angesprochen wie das Leben auf den Inseln, die Kultur. Es gibt verschiedene Sprachen, Biodiversität, aber der Klimawandel spielt natürlich auch eine riesige Rolle. Gerade im Hinblick auf den pazifischen Raum, in dem ja viele Inseln und Staaten in den nächsten Jahren vom Untergang bedroht sind. Wie war das auch in der Zusammenarbeit mit den ExpertInnen von vor Ort? Wie sehen die diesen zentralen Aufgabenaspekt eines Museums, das Bewahren? Hat das für die nochmal eine ganz andere Rolle gespielt als jetzt für Kunst- und Museumsschaffende in Europa?
Das, was tatsächlich den größten Diskussionspunkt ausgemacht hat, war, wenn ihr diese Gegenstände bei euch habt, dann nutzt sie, um in Deutschland über den Klimawandel und die Folgen des Klimawandels im Pazifik zu erzählen und auch mit der Forderung, etwas zu unternehmen. Diese Forderung wird zum Ausdruck gebracht von den Menschen. Es gibt die Pacific Climate Warriors, die mit dem Slogan "We are not drowning, we are fighting", wir gehen nicht unter, wir kämpfen, sich in den Kampf gegen den Klimawandel stark machen. Und in den Diskussionen war dann auch die Frage, was macht ihr eigentlich? Also wir haben daraufhin unsere ganzen Nachhaltigkeitsprogramme hier im Haus nochmal neu betrachtet, neu unter die Lupe genommen. Denn das ist eine ganz klare Forderung, die von den Projektpartnern an uns herangetragen wurde. Ihr seid dies verursachen, wir sind es in Wahrheit nicht. Deshalb müsst ihr auch etwas dagegen unternehmen. Das kommt auch in der Ausstellung sehr deutlich zum Ausdruck.
Also auch eine gesellschaftliche Funktion, die das Museum hier einnimmt?
Ja, definitiv. Wir haben gesagt, wir machen diese Ausstellung mit den Themen, die die Menschen im Pazifik beschäftigen, weil natürlich die Situation, dass die ersten Staaten nach Land für ihre gesamte Bevölkerung in anderen Ländern sucht, dass die ersten Staaten in 30 Jahren verschwunden sein werden. Das ist derart besorgniserregend für die Menschen vor Ort. Das ist aus dem täglichen Leben überhaupt nicht wegzudenken. Das hat nochmal eine ganz andere Dramatik als hier bei uns.
So Museumsdirektorin Wiebke Arndt hier bei Fazit. Und die neue Dauerausstellung im Überseemuseum Bremen mit dem Namen Der blaue Kontinent, Inseln im Pazifik, die ist seit dem Wochenende nach 4-jähriger Umbauphase eröffnet. Und online gibt's auch von überall aus einiges zu lesen und zu sehen, das dann auf der Internetseite des Museums. Immer wenn von in der NS-Zeit geraubten Kunstwerken und anderen Kulturgütern die Rede ist, geht es in der Regel um die deutsche Perspektive. Meist geht es um von Jüdinnen und Juden geraubte oder enteignete Gegenstände. Oft geht es auch um die Kriegsverluste deutscher Museen, wie beispielsweise durch die Aktion Entartete Kunst. In Berlin findet jetzt eine besondere Tagung statt, in der es erstmals um die europäische Perspektive auf geraubte und verlorene Kunst im Zweiten Weltkrieg geht. Der Titel 1945, The Struggle Over Art, der Kampf um die Kunst. Inhaltlich geht es darum, wie nach dem Ende des Krieges in vielen europäischen Ländern die Suche nach geraubten, verlagerten oder verschollenen Kunstschätzen begonnen hat. Und es geht eben auch darum, wie wenig davon letztlich bei den ursprünglichen Besitzenden oder Erben wieder angekommen ist. Was bedeutet das für die Bemühung heute, Kunst zurückzugeben? Carsten Probst hat die Tagung, die morgen noch fortgeführt wird, in der Berliner Staatsbibliothek für Fazit besucht und ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schliegel.
Was ist das für ein Bild, das da bei der Tagung von den Verlusten an Kunstwerken und anderen Kulturgütern direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gezeigt wird?
Ja, also dieses Bild hat der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg, dass diese Tagung ausrichtet, eigentlich gleich zu Beginn sehr schön zusammengefasst. Gilbert Lupfert sagte:
In 1945, as probably never before in history.
Also er sagt, 1945 gab es eine historisch völlig beispiellose Situation. Innerhalb weniger Monate wurden Kunst- und Kulturgüter in riesigen Mengen auf verschiedene Weisen verschoben, geraubt, zerstört, über ganz Europa verteilt, gleichzeitig oder in schneller Abfolge. Zum Beispiel, während die deutsche Wehrmacht sich aus den von ihr besetzten Gebieten zurückzog. Da plünderte und zerstörte sie in unvorstellbarem Ausmaß eigentlich alles, was ihr in den Weg kam. Dann nach dem Krieg begann die Rote Armee im von ihnen besetzten Teil Deutschlands Kunst und Bibliotheken zu plündern als Kompensation für die Verluste, die ihnen vorher die Deutschen beigebracht hatten. Hinzu kamen dann noch Verluste durch die Bodenreform in der SPZ und in der von den Amerikanern kontrollierten Zone in Deutschland wurden Kunstwerke etwa aus der Berliner Gemäldegalerie in Collecting Points gesammelt und dann in monatelangen Ausstellungen in die USA geschafft. Das ist aber eben alles auch nur ein kleiner Ausschnitt, Frau Oeschlegel. Aus den besetzten Gebieten, zum Beispiel in West-, Ost- und Südeuropa, hatten die Deutschen ja zuvor schon Millionen von Objekten, etwa von jüdischen Familien, enteignet und nach Deutschland geschafft. Und umgekehrt waren auch viele Kulturgüter von fliehenden Jüdinnen und Juden ins Ausland geschafft und vielleicht auch vorher verkauft worden. Also wenn man die Wege dieser Objekte auf eine Weltkarte übertragen würde, das, was man sozusagen für den Krieg dann noch zeigt und viel Zeit nach dem Krieg zeigen könnte, wäre ein riesiges chaotisches Gewirre. Und von den beraubten Opfern, die überlebt hatten, begann eigentlich dann nur vielfach die Suche nach ihren privaten Besitztümern.
Na, wie sind dann andere Länder in dieser ersten Zeit mit den geraubten Kulturgütern umgegangen? Gab es da vielleicht auch Versuche, die BesitzerInnen ausfindig zu machen, die gestohlenen Sachen zurückzugeben oder eben auch die Beraubten zu entschädigen?
Also für diese erste Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zeichnet die Konferenz ein fast, ja, man kann fast sagen, aussichtsloses Bild von solchen Versuchen, verlorene Besitztümer wieder zurückzuerhalten. Im ersten Teil der Tagung ging es jetzt beispielsweise um Ungarn, um Polen und die Tschechoslowakei. Für alle drei Länder kann man sagen, dass entweder die Staaten selbst versuchten, diese entwendeten Güter irgendwie selber zu behalten, wenn die aufgefunden wurden, Da wandten Sie dann auch so Tricks an oder es bestand schlichtweg auch Unwissenheit über solche Güter. Zum Beispiel berichtet Anna Holzer-Kowalko von der Hebräischen Universität in Jerusalem von jüdisch-deutschen Bibliotheken, etwa im ehemaligen Breslau, von denen sich Teile nach dem Krieg offenkundig dann bei Buchhändlern wiederfanden, die sie den überlebenden jüdischen Gemeinden wieder anbieten wollten. Die aber erkannten dann gar nicht, dass es sich um jüdischen Besitz handelte. Hierzu Anna Holzer-Kowalko.
The re-established Jewish community in Poland lacked the necessary tools, financial means.
Also sie sagt, der wiederhergestellten jüdischen Community in Polen fehlt es eigentlich an der Notwendigkeit, an finanziellen und politischen Möglichkeiten, vielleicht aber auch am Willen, die wertvollen Reste dieses jüdisch-deutschen Erbes, dieser Bibliotheken zu verstehen und wertzuschätzen. Und so gingen viele dieser geraubten Bibliotheken dann verloren. Sie wurden in alle Winde verstreut. Niemand weiß heute, wo sie geblieben sind. Andere Beiträge auf der Tagung berichten aber auch davon, dass etwa die Sozialisten Regierungen dann die Bedingungen verändert haben, wenn etwa Kunstsammlungen von Privatleuten, die enteignet worden waren, in eigenen Museen plötzlich wieder auftauchten. Dann wurden plötzlich irgendwelche Steuerschulden erfunden oder weil diese Sammlungen von Deutschen im Krieg zeitweilig in das Deutsche Reich geschafft worden waren, wurden sie plötzlich als Feindesgut beschlagnahmt. Viele Opfer fühlten sich also dann quasi doppelt enteignet. Und hier setzt eine Aufarbeitung dann wirklich erst sehr viel später an, oft erst in den 80er Jahren.
Jetzt gibt es ja große öffentliche Datenbanken wie Lost Art beispielsweise, die sich mit der Thematik beschäftigen. Wie würden Sie das einordnen? Wie gut erforscht sind diese Kriegsverluste heute?
Ja, also diese Geschichte wird in allen betroffenen Ländern erforscht. Davon zeugt ja auch diese Tagung. Es haben sich europaweite Forschungsnetzwerke entwickelt. Allein die Aufgabe ist eigentlich gar nicht zu bewältigen, eben weil viele der verbliebenen Dinge heute gar nicht mehr bekannt sind oder umgekehrt. Auch darum gab es viele Beispiele auf der Tagung zu hören. Man findet zum Beispiel ganze Bibliotheksbestandteile oder andere Dinge und weiß nicht mehr, wem sie gehören. Also die Bedingungen für eine Aufklärung von Provenienzen sind gerade durch die vielfachen Wanderungen dieser vielen geraubten Kulturgüter und auch falscher Fährten, die damals gelegt wurden, ziemlich schwierig.
In Deutschland wird gerade anstelle der sogenannten beratenden Kommission eine neue Schlichtungsstelle für Restitutionsforderungen eingerichtet. In diesem Jahr soll die Arbeit tatsächlich noch aufgenommen werden. Und bei den Berliner Koalitionsverhandlungen für die neue Bundesregierung geht es offenbar auch um ein künftiges Restitutionsgesetz. Kann das Ihrer Meinung nach in Zukunft die Klärung wirklich schwieriger Restitutionsfragen erleichtern?
Kann es erleichtern, sofern diese Kulturgüter eben gefunden sind und ihre Herkunft erforscht werden kann. Das muss man sozusagen im Anschluss an diese Tagung einfach sagen. Diese Schlichtungsstelle ist eines der letzten Projekte der Ampelregierung, die also künftig über strittige Fälle von Restitutionen mutmaßlich geraubter Kunstwerke entscheidet und die auch einseitig von Erben enteigneter jüdischer Familien zum Beispiel angerufen werden kann. Das kann natürlich dazu beitragen, dass so lange Untersuchungsprozesse, die viele Museen ja immer noch so vorschieben, ein Ende haben. Und dieses Restitutionsgesetz, von dem Sie sprachen, was jetzt aus den Koalitionsverhandlungen durchgedrungen ist, das fordern jüdische Organisationen ja schon seit langem von Deutschland. Das könnte also erstmals wirklich gerichtlich einklagbare Ansprüche von Erben geraubter Familien gegeben. Das wäre ein Fortschritt. Aber wie gesagt, das betrifft immer die Einzelfälle. Ein großer Teil der Verluste wird mit Blick auf diese Tagung, die wir gesehen haben, jetzt für immer verloren für die ursprünglichen Besitzer sein.
Ja, wir schauen bei Fazit natürlich auch weiterhin auf die Entwicklung. Vielen Dank, Carsten Probst, für die Eindrücke von der Konferenz 1945, der Kampf um die Kunst in Berlin, und auch morgen nochmal einen guten Konferenztag.
Dankeschön.
Und jetzt geht's mit Arno Orzesek in die Welt der gedruckten Feuilletons.
Die Zeit der Wokeness ist abgelaufen, titelt die Tageszeitung Die Welt, in der Jan Küveler seinen Spaß an der aktuellen US-amerikanischen Satire-Serie The Studio und deren freigeistigem Vorgänger The White Lotus kundtut. Der springende Punkt dabei, so Küveler, die Gags machen keine Gefangenen, auch Arme, Schwule und Indigene kriegen ihr Fett weg. Die menschliche Komödie konzentriert sich wieder auf den Menschen mit all seinen Abgründen, nicht auf schön theoretisierte Abziehbilder davon. Charakterfehler sind eben nicht das Vorrecht der Happy Few, sondern eine Art vom lieben Gott unter all seinen Schäfchen gleichermaßen verteiltes bedingungsloses Grundeinkommen. Charakterfehler als bedingungsloses Grundeinkommen aller Menschen? Eine schräge, aber keine schlechte Metapher. Ebenfalls in der Welt erklärt Matthias Heine, warum wir alle Feiertage abschaffen sollten. Man kann sagen, dass die Aushöhlung der Feiertagsidee durch die Inflation von nicht-sakralen Feiertagen, Jubeltagen, besonderen Tagen und Gedenktagen eingeleitet wurde. Kaisergeburtstag, Führergeburtstag, Tag der Arbeit, Tag der Republik, Tag der Deutschen Einheit, Weltfrauentag. Kein Wunder, dass da manche den Überblick verlieren und andere nicht mehr mitfeiern wollen. Auch wenn die Abneigung oft genug auf reinem Ressentiment beruht, zeigt doch gerade diese kulturell grundierte Skepsis, wie anachronistisch die Idee eines staatlich verordneten Feiertags für alle heute ist. Nun dürften viele sagen, aber Feiertage sind ja vor allem freie Tage, wir wollen nicht noch mehr arbeiten. Und darum verweist der Weltautor Heine auf eine schon länger diskutierte Idee, das Konzept der schwimmenden Feiertage. Es besteht darin, so Heine, dass jeder ein Kontingent an arbeitsfreien Tagen bekommt und aussuchen kann, wann er nicht arbeiten will. Gar nicht mehr arbeiten, jedenfalls nicht in politischen Ämtern, darf in den nächsten 5 Jahren Marine Le Pen vom Rassemblement National, nachdem sie wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder verurteilt worden ist. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beleuchtet Marc Zietzmann den Umstand, dass die rechtsextreme Partei bislang nur Führungsfiguren aus dem Clan Le Pen hatte, was nun aber anders werden könnte. Der junge, propere Parteichef Jordan Bardella wäre der natürliche Einspringer für die Wahl 2027. Er hat sich unter vehementen Treuebekundungen an Marine Le Pen auch schon in Position gebracht, ist parteiintern aber nicht unumstritten zu rechtsliberal, zu unternehmerfreundlich, zu Sarkozy-kompatibel. Mehr nach dem Geschmack der Basis wäre da Le Pens Nichte Marion Maréchal, die sich bis 2018 Maréchal Le Pen nannte. Mit ihr wäre auch der Markenname gewahrt, was einen klaren Kontinuitätstrumpf bildete. Marc Zietzmann in der FAZ. Im rechten Spektrum gehört die Beschwörung von Normalität schon längst zum guten Ton. Und das sei viel gefährlicher, als es klingt, findet Björn Heyer in der Frankfurter Rundschau. Das Andersartige wird unter dem Deckmantel der versöhnlich klingenden, aber perfide instrumentalisierten Normalität geächtet. Daher wohnt der Beschwörung und Politisierung des Durchschnitts zugleich die sukzessive Abschaffung des Minderheitenschutzes inne. Die zunehmende Aushöhlung von Asylrechten mag dafür das beste oder vielmehr schlimmste Beispiel sein. Einem Hirngespinst von Normalität folgen auch Donald Trump und sein Vollstrecker Elon Musk, während sie in den USA diverse Institutionen zerstören oder es zumindest versuchen. Und darum fliehen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, viele Intellektuelle aus dem Land, darunter der Philosoph Jason Stanley von der Elite-Universität Yale. In der SZ zitiert Adrian Kreie, was Stanley jüngst in der Zeit gesagt hat. Was wir jetzt sehen, das ist Faschismus. Die Faschismusdebatte ist vorbei. Die Professoren, die früher gezögert haben, diesen Begriff zu benutzen, haben längst aufgegeben. Der Historiker Samuel Moyn, ein Kollege von mir, hat kürzlich gesagt, okay, das ist Faschismus. Der Politologe Corey Robin, einer meiner schärfsten Kritiker, hat in einem Interview zugegeben, ich war skeptisch, aber das sieht aus wie Faschismus. Was soll ich da noch sagen? Jason Stanley zitiert von dem SZ-Autor Kreie. Wir selbst sagen auch nichts weiter, außer Tschüss.
Na, da schließe ich mich doch an. Das war's bei Fazit mit der Kulturpresseschau. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und sage Tschüss.